Deutschlandfunk, Information und Musik.
3 weitere Wochen bis Mitte Februar. So lange sollen Schulen und Kitas in Deutschland noch geschlossen bleiben. Darauf haben sich Bund und Länder diese Woche verständigt. Wobei nicht alle Bundesländer diese Beschlüsse 1:1 umsetzen. Baden-Württemberg zum Beispiel will die Grundschulen schon ab Anfang Februar schrittweise wieder öffnen. Dass Schulschließungen, Kontaktbeschränkungen und Co. für Kinder nicht ohne Folgen bleiben, darauf weisen Eltern und Experten seit Monaten immer wieder hin. Und auch Bundesfamilienministerin Franziska Giffey weiß das.
Wir sehen bei den Kindern wirklich jetzt auch langsam eben Vereinsamung. Wir sehen Übergewicht, Bewegungsmangel, ganz abgesehen von der Bildungsgerechtigkeit und den psychischen Folgen. Und insofern, ich bin im ganz engen Austausch mit den Kinder- und Jugendärzten. Es ist völlig klar, wir müssen nach dem 14. Februar auch Öffnungsperspektiven, Öffnungsschritte in Kitas und Schulen machen. Und wenn wir über Lockerungen reden, dann müssen Kitas und Schulen die Ersten sein, die dran sind.
Das forderte Bundesfamilienministerin Franziska Giffey diese Woche im ARD-Morgenmagazin. Wie groß sind die Schäden, die Schulschließungen bei Kindern und Jugendlichen anrichten können? Mit dieser Frage beschäftigt sich auch der Hirnforscher Gerald Hüther seit Beginn der Corona-Pandemie. Er ist Autor mehrerer Bücher zu Bildungsthemen. Zuletzt erschienen ist von ihm das Buch Education for Future – Bildung für ein gelingendes Leben. Zu welchem Schluss also kommt der Neurobiologe Gerald Hüther? Wie geht es den Kindern in Deutschland nach knapp einem Jahr Corona-Maßnahmen?
Na, ich kann verstehen, dass es ihnen schlecht geht und es ist auch gut, dass das jetzt die Politik langsam merkt. Kinder gehen ja in die Schule nicht nur, weil es dort Bildung gibt, weil sie dort aufbewahrt werden oder damit sie da gute Zensuren kriegen, sondern die Schule ist eigentlich der Ort, wo die Kinder ihre tiefsten und lebendigsten Bedürfnisse stillen. Zu Hause können sie das auch, aber die brauchen Freunde, die müssen spielen, die müssen mit den anderen toben können. Und wenn Kinder gezwungen werden, ihre Bedürfnisse zu unterdrücken, dann haben, glaube ich, die Erwachsenen viel zu wenig Verständnis dafür, was das wirklich bedeutet. Denn wenn die Kinder dann tatsächlich alles gut einhalten und dann sagen wir, ach, wie brav sind die denn alle, wunderbar, freuen wir uns noch, dann können die das nur, indem sie ihr Bedürfnis, was da in ihnen die ganze Zeit ruft, so unterdrücken, dass es am Ende auch mit hemmenden Verschaltungen im Hirn überbaut wird.
So, und dann vielleicht können Sie uns das noch so ein bisschen genauer erklären, aus Ihrer Perspektive als Neurobiologe. Was sind die konkreten neurobiologischen Folgen solcher Kontaktbeschränkungen?
Ja, die Bedürfnisse sind ja klar, die werden ja generiert im Mittelhirn, wo diese Motivationszentren sitzen. Und dann meldet sich das da und sagt, jetzt Kind, jetzt mach was, beweg dich, nimm andere in den Arm, spiel mit denen, mach das, was dir wichtig ist. Und wenn ein Kind das nicht kann, dann muss es sich ständig sagen, mach ich nicht, darf ich nicht, kann ich nicht. Und das tut ja weh, weil es muss ja gegen ein inneres Bedürfnis ankämpfen und dann findet das Gehirn aus sich selbst heraus eine Lösung dafür, dass das nicht ständig so ein Problem wird. Und das Hirn ist ja plastisch und formbar und können immer wieder neue Vernetzungen gebildet werden und dann bauen sich im Hirn über diese Motivationszentren, wo diese Bedürfnisse immer wieder wach werden, hemmende Verschaltungen. So, und dann ist das wie eingekapselt, eingewickelt. Und dann ist das Bedürfnis nicht mehr spürbar. Und deshalb ist das ein bisschen gefährlich, wenn das Kind jetzt, sagen wir, für 2-3 Tage mal ein Bedürfnis unterdrückt, ist das nicht so schlimm, da passiert im Jahr noch nichts. Aber wir sind jetzt fast ein Jahr unterwegs in dieser Weise. Und wenn ein, sagen wir mal, 7-jähriges Kind ein Jahr lang seine innersten Bedürfnisse so massiv unterdrücken muss, dann nur mal, damit wir verstehen, was das bedeutet. Ich bin jetzt 70, das wäre so, als würde ich 10 Jahre meines Lebens umherlaufen und immer nur aufpassen, dass ich nichts falsch mache und dass ich genau das alles einhalte, was mir gesagt wird. Geht nicht.
Können denn soziale Kontakte nicht zumindest für einen gewissen Zeitraum auch online stattfinden? Also gerade Jugendliche verbringen ja heute in der Regel eh ziemlich viel Zeit im Netz, auch ohne Corona.
Ja, natürlich geht das. Die können auch zu Hause online lernen. Jedenfalls diejenigen, die Interesse daran haben, sich Wissen anzueignen. Das gibt es wunderbare Lernprogramme. Aber es gibt ja auch ganz viele, die keinen Zugang haben, die also kein Interesse haben, denen das auch egal ist. Und die brauchen den persönlichen Kontakt mit einer Bezugsperson, also mit einem engagierten Lehrer. Der hilft dem Kind dann, Interesse für etwas zu entwickeln, was es normalerweise nicht hat. Und wenn dieses Interesse nicht da ist, nützt der ganze Homeschooling-Einfluss nichts. Und wir sehen ja sogar bei den Erwachsenen, dass die dieses Arbeiten zu Hause am Anfang ganz lustig fanden, bei der ersten Welle. Und dann haben die gesagt, ach, das geht doch, ist alles wunderbar. Und jetzt auf einmal merken wir, die wollen das nicht. Das ist nicht richtig, weil da ein Bedürfnis nicht erfüllt ist. Und das ist eben mit anderen zusammen zu sein, miteinander zu wachsen und miteinander Aufgaben zu erledigen. Und das geht eben einfach nicht zu Hause. Und wenn das sogar Erwachsene so spüren, dass die nicht mehr gerne Homework machen, Homeoffice, dann ist das kein Wunder, dass die Kinder das erst recht spüren. Und die Erwachsenen können sich dagegen wehren. Aber die Kinder versuchen uns Erwachsenen alles recht zu machen. Wenn man denen sagt, du musst die Maske aufsetzen, du musst Abstand halten, du darfst die Oma nicht mehr in den Arm nehmen, dann nimmt das die Oma nicht mehr in den Arm. Und wenn das ein halbes Jahr so ist, dann will es die Oma auch nicht mehr in den Arm nehmen. Und wenn die jemals wieder zusammenkommen, dann fremdelt das Kind, sagt die Oma. Und dann ist das möglicherweise gar nicht wieder so ohne weiteres reparabel. Und das gilt nun aber nicht nur für das Bedürfnis, die Oma wiederzusehen. Das gilt ja auch für die eigene Freude am Zusammensein mit anderen. Kinder entwickeln ihre ganzen Fähigkeiten im Grunde genommen doch nicht dadurch, dass man sie unterrichtet, sondern indem sie spielerisch ausprobieren, gemeinsam mit anderen, was eigentlich geht und wie man was machen kann. Das wichtigste Lernfeld ist sozusagen im Augenblick und schon seit viel zu langer Zeit den Kindern weggenommen. Ich habe große Befürchtung, dass hier eine Generation von jungen Leuten groß wird, die sich gar nicht mehr daran erinnern können, weil sie es gar nicht selbst erlebt haben, wie schön das war, als Kind noch richtig lebendig zu sein.
Ich will trotzdem noch mal ganz kurz zurückkommen auf den Digitalunterricht und die Frage stellen, kann denn diese jetzige Digitalisierungswelle nicht durchaus auch ihre Vorteile haben? Denn wenn es gut läuft, bekommen die Schüler dadurch vielleicht mehr Medienkompetenz, lernen schon früh den Umgang mit Internet- und Videoplattformen. Also sollten wir nicht vielleicht eher die Vorteile sehen und nutzen, statt immer nur die Risiken zu betonen?
Das habe ich ja schon angedeutet. Die digitalen Geräte und die dort verfügbaren Lernprogramme sind fantastisch. Dort kann einem die Photosynthese besser erklärt werden, als das mancher Lehrer kann, fürchte ich. Und die Voraussetzung aber, dass ein Kind sich zu Hause an den Rechner setzt und herausfinden will, wie die Integralrechnung geht, heißt Interesse. Es muss Freude daran haben, so etwas sich zu erschließen. So, und da hapert es. Wir haben Schulen, in denen Kinder gelernt haben, das zu machen, was der Lehrer sagt, sich auf die Fächer und Themen vorzubereiten, die da vorgegeben sind. Und damit hat das Kind das Wichtigste verloren, nämlich, dass es der Konstrukteur seines eigenen Lernprozesses ist. Und das kann es nur sein, wenn es auch immer wieder die Gelegenheit hat, seine eigenen Lernprozesse selbst zu gestalten. Und das ist leider in unseren gegenwärtigen Schulen nicht immer so günstig der Fall, dass es auch wirklich klappt. Und das ist der Grund dafür, weshalb dann viele Kinder auch ihr Bedürfnis, was zu lernen, ihre Neugier, ihre Gestaltungslust unterdrücken, so lange, bis sie weg sind. Und dann kommen die aus der Schule, haben null Bock auf nichts mehr. Und das können wir uns im 21. Jahrhundert als Gesellschaft einfach nicht mehr leisten.
Wie lange wäre es denn aus Ihrer Sicht noch vertretbar, die Schulen geschlossen zu halten und die Kontaktbeschränkungen für Kinder aufrechtzuerhalten?
Das ist aus meiner Sicht sowieso schon viel zu lange passiert. Wie gesagt, ein Jahr für so ein siebenjähriges Kind ist genauso viel wie 10 Jahre für einen 70-Jährigen. Und das ist einfach zu lange. Wir alle wissen, dass wir eine große Ressource in unserem Leben haben, wenn wir Schwierigkeiten haben, dass wir uns nochmal daran erinnern, wie toll das war, als wir noch ganz lebendig waren als kleine Kinder. Woran sollen die sich denn erinnern? Die kennen ja ihre eigene Lebendigkeit gar nicht mehr, weil sie sie gar nicht haben ausleben können. Das ist schon ein Riesenproblem, wird aber nicht dran gedacht, weil wir eben immer nur daran denken, was im Augenblick in der Gesamtgesellschaft so wichtig ist. Natürlich wollen wir verhindern, dass sich das Virus ausbreitet. Aber wenn man dann fragt, worauf achten wir denn eigentlich bei dem, was in der Schule jetzt auf einmal nicht mehr stattfindet, dann stellt sich plötzlich heraus, und das Corona macht das praktisch wie durch ein Brennglas sichtbar, nun stellt sich heraus, das Wichtigste ist, dass die dorthin gehen und aufbewahrt werden, dass die Eltern arbeiten können. Also deshalb sollen die Schulen auf sein, damit die Kinder irgendwo sein können tagsüber.
Das heißt also, Sie würden sagen, es wird nicht im Interesse des Kindes argumentiert und entschieden, sondern im Interesse der Wirtschaft?
Das kann nicht im Interesse des Kindes sein. Das ist im Interesse von Menschen, die glauben, sie wüssten, worauf es für diese jungen Menschen ankommt. Und dann sagen sie, die müssen aufbewahrt werden. Das ist okay. Das ist vor allen Dingen wegen der Eltern und der Arbeit wichtig. Das Zweite ist, die müssen ausgebildet werden für einen späteren Beruf. Deshalb ist fast alles, was in der Schule stattfindet, ausgerichtet auf die spätere Berufsausübung. Das ist im Grunde genommen aber nicht Bildung für ein gelingendes Leben. Das ist Ausbildung. Und die dritte Aufgabe von Schule, die sie immer noch auch noch wahrnehmen muss, ist der Lektion, also aussortieren, der besseren und der schlechteren. Und jetzt sieht man Corona und wer dann also wieder in die Schule darf, das sind diejenigen, die also aufbewahrt werden müssen, weil die Eltern einen dringenden Job haben. Oder diejenigen, die auch noch in die Schule dürfen, das sind diejenigen, die kurz vor den Prüfungen stehen. Das geht doch dort nicht um Bildung. Das geht es um Abschlüsse und Aufbewahrung. Und lernen können die dann zu Hause. Und da sage ich nochmal, diejenigen, die gerne lernen, die da Interesse dran haben, für die ist das egal, ob die in die Schule gehen und in der Schule von einem Lehrer was lernen oder ob die ein Lernprogramm benutzen. Aber dieses Bedürfnis, mit anderen zusammen zu sein und gemeinsam das Leben zu entdecken, spielerisch auszuprobieren, was alles geht, das können die Kinder alle jetzt nicht.
Sie haben gerade schon grundsätzliche Probleme aus Ihrer Sicht angesprochen, die das deutsche Bildungssystem hat, auch schon vor Corona hatte. Könnte die Corona-Pandemie womöglich auch eine Chance sein für eine Reform des Bildungssystems?
Ja, das ist natürlich die große Hoffnung, die ich auch habe. Die haben sicherlich auch viele Lehrer und viele, die sich um die Bildung unserer nachwachsenden Generation große Sorgen machen. Es hängt alles sehr stark von den Eltern ab. Wir haben solche Schulen, wie wir sie haben, weil die meisten Eltern und die Erwachsenen der Meinung sind, dass das alles so richtig ist, wie es ist, weil sie es auch gar nicht anders kennen. Die meisten können sich nicht vorstellen, dass ein Kind gerne und von sich aus lernt. Die glauben, man muss die Kinder dazu zwingen. Und wenn man so herangeht, dann ist das ja eigentlich auch alles richtig, was in der Schule gemacht wird. Und die Politiker können doch nichts anderes machen, als das, was die Eltern, also ihre Wähler, sich wünschen. Und wenn jetzt tatsächlich ein Politiker in irgendeinem Bundesland auf die Idee käme und würde die Schulpflicht aussetzen und würde die Zensuren aussetzen und würde die Lehrpläne in Frage stellen, der ist doch innerhalb von kürzester Zeit abgewählt.
Das meint der Neurobiologe und Autor Gerald Hüther. Wir sprachen über die Folgen der Corona-Maßnahmen für Kinder und Jugendliche.